Wie viel Geld gibt denn Dresden für Schulen aus?
Da bekommt man wieder Lust auf Mathe-Leistungskurs.
Brauchen wir denn überhaupt noch Schulgebäude? Macht das nicht alles der KI-Trainer?
Längeres gemeinsames Lernen ist wirklich ein Elternwunsch.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast. Heute wieder mit Erik Heimann und
Norbert Engemeier und der besonderen Gästin Katharina Ringler.
Hallo.
Katharina, wer bist du denn? Erzähl mal was.
Genau, ich bin Katharina, wohne jetzt seit ziemlich genau 4 Jahren in Dresden. Das ist mir am Wochenende nochmal aufgefallen. In der schönen Johannstadt, ganz nah an den Elbwiesen. Das genieße ich immer sehr, vor allem wenn jetzt der Frühling kommt. Und bin seit August 2024, das heißt seit gut 1,5 Jahren, Stadträtin für die Grünen und vor allem mit den Themen Bildung. Bisschen Bäder, bisschen Soziales, was man so macht. Und natürlich alles, was die Johannstadt betrifft und die Altstadt.
Ja, sehr schön. Wir haben ein paar Warm-up-Fragen vorbereitet, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und Erik darf anfangen.
Genau, wir haben ja heute das schöne Thema, wie du schon gesagt hast, Bildung. Und dann dachten wir, die erste Warm-up-Frage ist: Was ist deine schönste Schulhoferinnerung?
Oh, ich glaube, meine schönste ist tatsächlich noch in der Grundschulzeit, wo wir einfach ganz viel gespielt haben und so ganz klassisch Seilhüpfen. Das sind wirklich so, das haben wir Tage, Wochen, wahrscheinlich Monate lang gemacht. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein denke, das war einfach so eine schöne, unbeschwerte Pause immer. Natürlich kamen später diese Pausen, wo man dann eher irgendwelche, weiß ich nicht, noch Streits hatte oder irgendwelche ersten Liebesgeschichten mit den Freundinnen eruiert hat oder solche Dinge. Aber so diese Leichtigkeit in der Grundschule, einfach 10 Minuten, 20 Minuten Seil zu springen, das sind, glaube ich, schöne Schulhofgeschichten, die ich eigentlich jedem wünsche, dass man da einfach wirklich auch abschalten kann.
Mehr Springseile für die Klassenlehrerin.
Mehr Leichtigkeit, ja.
Ja. Zweite Frage. In der Freizeit lieber eine Runde schwimmen oder eine Runde Fahrradfahren?
Oder immer noch Springseil springen.
Springseil springen schaffe ich kaum noch. Habe ich jetzt neulich mal festgestellt, wie anstrengend das eigentlich ist.
Oh ja.
Schwimmen oder Fahrradfahren, schwierige Wahl. Am liebsten, glaube ich, so mit dem Fahrrad ins Schwimmbad. Also je nach Wetter und je nach Stimmung beides. Da kann ich mich tatsächlich schwer entscheiden.
Ja, das war
Sehr
der Joker
schön.
dann.
Letzte Frage wieder schulbezogen. Wenn du nochmal wählen könntest, Mathe-Leistungskurs oder Deutsch?
Deutsch-Leistungskurs hatte ich tatsächlich. Deutsch und Sport waren meine Leistungskurse. Das war eigentlich eine ziemlich entspannte Kombination. Das heißt, man konnte immer so ein bisschen Sport machen und dann wieder viel lesen. Das war ein guter Ausgleich. Und ich glaube, ich würde es genauso wieder machen, weil ich finde einfach, ja, sich mit Literatur zu beschäftigen, bringt einen so viel weiter und dann darüber zu reflektieren in der Gruppe. Man lernt viel. Ich lese nach wie vor sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich wahrscheinlich wieder Deutsch wählen, auch wenn ich Mathe immer auch okay fand. Hatte jetzt nie was gegen Mathe, aber Deutsch noch ein bisschen mehr.
Sehr schön. Ich hatte damals Mathe-Geschichte. Also wilde Kombi auch, aber auch die würde ich im Zweifelsfall wieder wählen.
Das ist doch gut.
Norbert?
Ja, bei mir als Philosoph natürlich Mathe, Physik, Leistungskurs. Was sonst?
Echt?
Ja.
Okay.
Das passt
Aber
doch.
Geschichte war,
Ja.
Geschichte wäre sozusagen zweite Wahl gewesen, wenn Physik nicht zustande gekommen wäre. Das lag auch nahe. Deutsch hätte ich damals nie drüber nachgedacht.
Physik hätte mir vielleicht auch mehr im Studium geholfen, aber wie das so ist, man soll ja auch verschiedene Sachen im Leben mal ausprobieren, so was einem
Ja, und
da
das
gut
Witzige
tut.
ist, ich darf ja hier auch über meine Frau plaudern. Die war an einem altsprachlichen Gymnasium, so richtig mit Griechisch, Latein und so ab erster Stunde. Und die hat dann Physik studiert.
So muss das, so muss das. Okay, sehr schön. Dann sind wir doch mittendrin im Thema Schule, aber nähern uns quasi der Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung zur konkreten Politik und naive Frage, wenn wir über städtische Schulpolitik sprechen, was ist das eigentlich und wie können wir das abgrenzen von der, ich nenne es mal Hauptschulpolitik der Länder, weil ich habe mal gelernt, Schulpolitik ist Ländersache, darauf beharren auch alle Länder, ganz
Oh
wichtige
ja.
Grundstein. Können wir das kurz rausarbeiten? Was macht eigentlich das Land grob und dann gerne, wo kommst du ins Spiel als Stadträtin?
Also ich würde mich schon mal dagegen wehren, dass das Hauptsache Ländersache ist, weil ohne die Kommunen geht gar nichts. Also es läuft eigentlich Hand in Hand. Die Länder machen aber natürlich die Lehrpläne. und bilden auch die Lehrkräfte aus und stellen die Lehrkräfte ein. Deswegen, das stimmt natürlich schon. Die haben so das Gewicht und alles, was man ja auch oft mit Schule verbindet, wie Prüfungen, ja, eben Lehrpläne, wann passiert was. Das passiert alles auf dem Land. Somit setzen die die Inhalte, aber wir als Kommune stellen die Gebäude. Das heißt, ohne Gebäude keine Schule. Und ich glaube, wenn man an Schule denkt, denkt man schon auch oft noch an das Gebäude, entweder im Negativen oder auch mal im Positiven. Das heißt, die Kommunen sind für den Schulbau zuständig und Schulbauten sind auch in Kommunen meist die größten und teuersten Gebäude. Deswegen auch in Haushaltsdiskussionen immer extrem wichtig, wie viel Geld stellen wir eigentlich für Schulbauten ein. Wir haben in Dresden 148 kommunale Schulen. Das heißt, es ist jede Menge, die erstmal gebaut werden mussten, die aber vor allem auch kontinuierlich saniert werden müssen und gepflegt werden müssen, gereinigt werden müssen, all das. Das heißt, auch die Hausmeister sind alle bei uns beschäftigt, die Sekretärinnen, Sekretäre sind bei uns beschäftigt, aber zum Beispiel auch der Schwenk zur Jugendhilfe, die Schulsozialarbeit wird über die
Oh ja.
Kommunen finanziert. Und dann, wir reden zwar jetzt hauptsächlich über Schulen, aber Kitas sind zum Beispiel auch in kommunaler Trägerschaft und werden von der Kommune gepflegt, sage ich jetzt mal. Und auch die Horte. Und da haben wir auch den Überschwang zum Ganztag. Also wenn wir über Ganztag reden und es gibt ja ab dem Sommer auch den Rechtsanspruch auf Ganztag, spielen die Kommunen eine wichtige Rolle. Wir haben noch Schulschwimmen, wir haben auch lebenslanges Lernen mit der Volkshochschule. Die Schulen kriegen auch Schulbudgets von der Kommune, das sie ausgeben können für laufende Ausgaben. Also die Kommunen, wenn man sich einmal damit beschäftigt, haben dann tatsächlich doch eine tragende Rolle auch in der Bildungspolitik, finde ich.
Ja.
Genau, und nur der Vollständigkeit halber, die Bundespolitik, vielleicht erwähnen wir die auch noch, die setzt sich ja auch immer so Ziele von Bildungsgerechtigkeit und dergleichen. Wie siehst du deren Rolle?
Ich sehe die vor allem als Fördermittelgeber. Das machen sie auch häufig, dass sie
Ja.
Fördermittel ausrufen, ne, wie zum Beispiel mit dem Digitalpakt. Und dann bilden sie natürlich durch die HMK, das heißt die Kultusministerkonferenz, auch so ein Dach, weil Bildung ist Ländersache, aber natürlich sollte das, was in Sachsen passiert, zumindest annähernd vergleichbar sein mit dem, was jetzt in NRW passiert. Und so bildet natürlich diese Bundesebene auch immer den Rahmen des Ganzen. Und ansonsten, ja, setzen sie tatsächlich viele, oder was heißt viele? Nicht so viele, wie wir möchten, aber einige Fördermittelprogramme um.
Du hast
Ja.
gerade schon gesagt, also das fragte ich mich jetzt gerade in deinen Ausführungen, das Thema Digitalisierung und digitale Ausstattung, liegt das jetzt im Land oder in der Kommune? Also wer sorgt dafür, dass, weiß ich nicht, Tablets angeschafft werden, smarte Tafeln oder whatever man sich dann noch vorstellen kann?
Das ist so ein Klassiker, was wir schwer nur aus laufenden Haushaltsmitteln schaffen, sondern tatsächlich immer Fördermittel dafür brauchen. Und da ist es tatsächlich was, wo oft Fördermittel vom Bund an die Länder kommen und die Länder geben es nochmal weiter an die Kommunen. Wir zahlen nochmal einen kleinen Beitrag dazu. Das sind einfach sehr, sehr hohe Ausgaben für die Anschaffung und aber auch ja für die Wartung. Und die Wartung, die liegt dann bei den Kommunen ganz häufig. Aber erstmal so diese Anschaffung oft beim Bund. Und was ich noch vergessen habe, der Bund setzt natürlich auch manchmal Gesetze, wie jetzt zum Beispiel den Rechtsanspruch auf Ganztag. Das ist ein bundesweites Gesetz. Das heißt, das müssen jetzt alle Länder umsetzen. Und wie sie es umsetzen, das ist wiederum Ländersache. Da ist es auch sehr unterschiedlich, vor allem wenn wir auf die ostdeutschen und westdeutschen Bundesländer schauen, gibt es große Unterschiede in Bezug auf Ganztag, wo die gerade stehen. Aber das Gesetz kam erstmal vom Bund.
Ja.
Super, danke schön. Dann wissen wir jetzt grob, wo wir stehen. Und ich habe direkt was gelernt, nämlich, dass in einer Schule tatsächlich mehrere Arbeitgeber verortet sind. Das Land und die Kommune gleichzeitig in einem Gebäude.
Naja,
Spannend.
und das Schulsozialarbeit kann dann auch noch von einem Extraträger sein,
Kann sogar noch ein
oder?
Extraträger sein, im
Das
Zweifelsfall.
genau. Und wir wollen ja multiprofessionelle Teams an Schule. Das heißt, wir wollen vielleicht auch eine Inklusionsassistenz, wir wollen vielleicht eine FSJlerin, die also freiwilliges soziales Jahr dort macht. Wir wollen vielleicht idealerweise eine Förderlehrkraft noch, die ein paar Stunden pro Woche da ist. Vielleicht sogar eine Psychologin, die mal vorbeikommt. Und je multiprofessioneller dieses Team an Schule wird, desto vielfältiger werden natürlich auch die Arbeitgeber. Und das macht es auch nicht immer leicht an Schule. Weil da sind wir ganz leicht bei solchen Fragen, wer darf eigentlich den Kopierer benutzen, den ja die Kommune bezahlt, wer darf an welchen Fortbildungen teilnehmen und wer regelt wie sein Urlaub. Das heißt, es macht es komplizierter, aber Multiprofessionalität ist was, was mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, zu fördern an unseren Schulen.
Ja, jetzt reden wir über Dresdner Schulen und so gefühlt, also auch wenn man die Zeitung aufschlägt, ist ja gerade so eine Zeit des Umbruchs. Also Dresden gab jetzt, glaube ich, vor kurzem erst wieder einen SZ-Artikel, der Kinderschwund und wie weiter mit den Schulen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Motto jetzt unserer heutigen Folge. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal mitnehmen, wo steht denn Dresden gerade? Also platzen noch Schulen aus allen Nähten oder ist da schon ganz viel leere Plätze?
Also bei der Frage müssen wir uns wirklich die Stadtteile angucken. Da sieht man wirklich, Dresden ist eine Landeshauptstadt, eine sehr vielfältige Stadt. Und die Stadtteile entwickeln sich sehr unterschiedlich. Und das merken wir jetzt auch an den Kinderzahlen. Wir haben in den Randgebieten, sage ich jetzt mal, also vor allem auch Loschwitz, Wachwitz, Lockwitz im Süden, Gorbitz Nord, dort haben wir wirklich sinkende Kinderzahlen, die stark sind, die auch dazu führen, ne, dass wir uns angucken müssen, wie viele Kitas können wir wirklich noch offen halten, was macht es mit den Grundschulen, wird es dort vielleicht, wo es gerade immer zweizügige Grundschulen gibt, das heißt immer zwei erste Klassen, zwei zweite Klassen und so weiter, zukünftig vielleicht nur noch eine Klasse pro Jahrgang geben. Und dann haben wir aber andere Stadtteile, wie zum Beispiel die Altstadt und auch Teile der Johannstadt, die noch steigende Kinderzahlen haben, weil dort einfach viele Neubauten entstehen, gerade in der Innenstadt. Wer sich da ab und an mal bewegt, der sieht das, da werden viele Bauten hochgezogen, die so gebaut sind, dass sie attraktiv sind für junge Familien. Das sind große Wohnungen. Und dort haben wir also tatsächlich noch steigende Kinderzahlen. Insgesamt sind die Kinderzahlen aber rückläufig. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Schulen noch nicht so sehr. Wir merken jetzt so erste Entwicklungen an den Grundschulen, dass es entspannter wird. Also wir hatten einfach auch sehr lange eine sehr angespannte Situation an den Grundschulen. Wir haben jetzt aber immer noch nicht die Situation, dass wir zum Beispiel Klassen reduzieren. So, also das heißt, wir sehen eine Entspannung, wir sehen aber noch keinen Grund, irgendwie da ernsthaft darüber nachzudenken, Zügigkeit an Grundschulen zu reduzieren. Und ansonsten wissen wir auch, oder was heißt wissen wir, gehen wir ganz stark davon aus, dass ab 2040 die Zahlen auch wieder steigen. Fühlt sich erstmal noch lange hin an, aber wenn wir so in der Bildungsplanung sind, sind 15 Jahre gar nicht so lange. Das heißt, wir denken auch jetzt auf der kommunalen Ebene wirklich in einer Überbrückung. Wir wissen, wir haben jetzt einfach 15 Jahre einen Abschwung und dann geht es auch wieder nach oben und darauf müssen wir genauso vorbereitet sein.
Ja.
Das ist spannend. Kannst du das plausibilisieren? Woher kommt diese Einschätzung? Weil 15 Jahre ist ja jetzt definitiv, dass man das noch nicht in der Geburtenwelle hat, die man sieht. Das ist ja jetzt eine echte Prognose. Wo kommt es her?
Ja, das ist wirklich total spannend. Also da bekommt man wieder Lust auf Mathe-Leistungskurs, wenn man sich da so ein bisschen mit den Statistikern unterhält. Also vielleicht erstmal, woher kommt der jetzige Geburtenknick? Und das sieht man eben vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, weil wir auch nach der Wende einen Rückgang hatten, ne? Einfach an Geburten und an vor allem auch Frauen, die hier geblieben sind. Das wissen wir ja auch alle, dass es dort einfach viele, gerade Frauen gab, die weggezogen sind. Und diese Frauen fehlen uns jetzt auch ein Stück weit. Also diese Menschen fehlen uns insgesamt und besonders auch die Frauen in den ostdeutschen Bundesländern. Das heißt, das war auch erwartbar, dass es diesen Knick jetzt geben wird. Die Prognosen, die hängen tatsächlich von wahnsinnig vielen Dingen ab. Da guckt man sich natürlich an, wenn man jetzt sagt, in 15 Jahren geht es wieder bergab, das heißt bergauf. Das heißt, man guckt sich jetzt die 15-Jährigen an. Erstmal, wie viele 15-Jährige gibt es gerade? Und da gibt es tatsächlich eine relativ hohe Zahl. Und dann geht man davon aus, okay, in ungefähr 15 Jahren werden die dann wieder Kinder kriegen. Das heißt, das kann man schon vorhersehen. Und dann hat aber auch das Thema, wie viele Kinder kriegen Menschen, ganz viel mit weltpolitischen Situationen zu tun. Also das weiß man auch immer, wenn es große Verunsicherungen, Krisen gibt auf Bundesebene, aber dann vor allem auch auf außenpolitischer Ebene, sind Menschen einfach zögerlicher, Kinder zu kriegen. Also auch jetzt erleben wir ja eine Welle von Arbeitslosigkeit und von unsicheren wirtschaftlichen Zeiten. Und das waren immer Zeiten und sind auch immer Zeiten, bei denen Menschen sich ganz genau überlegen, möchte ich jetzt ein Kind und wenn ja, wie viele oder warte ich noch? Das ist eine ganz natürliche Bewegung, die wir immer wieder sehen.
Ich habe das selber ja auch noch erlebt, wo Kita-Plätze echt rar sind und man, ich sag mal, kämpfen musste um seinen Kita-Platz und einige Bewerbungen rausschicken musste, sozusagen Bewerbungen suchen und attraktiv machen. Ja, unser Kind passt ja auch wirklich gut rein und bla bla bla. Und das hat sich geändert, was natürlich auch Vorteile hat für junge Familien, die sich jetzt gerade für ein Kind entscheiden. Aber vielleicht kannst du auch noch ein paar was, wir haben jetzt Kita, Grundschule gemacht. Wie sieht es denn eigentlich bei Oberschulen, Gymnasien und vielleicht auch Berufsschule aus? Förderschule nicht vergessen, also bei den anderen Schularten.
Ja, dort ist selbstredend alles natürlich in die Zukunft verlagert. Das heißt, dort haben wir tatsächlich immer noch einen Anstieg und dieser Anstieg geht auch noch bis zum Schuljahr 2028. Das heißt, ne, das sind die jetzigen Grundschüler und unsere Grundschulen sind immer noch voll, die dann an die Oberschule und ans Gymnasium kommen. Und dann wird das rückläufig sein. Das ist dresdenweit, sind das jeweils circa 3000 Schüler, also 3000 Oberschüler weniger und 3000 Gymnasiastinnen weniger, die wir dann erwarten. Und auch dann geht es natürlich auch wieder dort verlagert, wieder dann nach oben. Das heißt, dort werden wir eine Entspannung bekommen und dort würde ich wirklich auch von einer Entspannung sprechen, weil unsere Schulen sind da aktuell sehr voll und da bieten sinkende Zahlen und entsprechend auch hoffentlich kleinere Klassen. Also das ist das, was wiederum das Land entscheidet, dass wir hoffentlich dann einfach auch den Klassenteiler verringern. Die bieten da, glaube ich, viele Chancen. Wenn wir auf die Förderschulen gucken, dann ist es tatsächlich so, das hat jetzt weniger mit den Kinderzahlen zu tun. Wir haben dort einen totalen Anstieg. Wir haben jetzt auch im Sommer wieder eine Außenstelle eröffnet von der Astrid-Lindgren-Grundschule oder Förderschule, weil wir dort sehen, der Bedarf an Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf steigt sehr stark. Das ist kein Dresden-Phänomen, das ist auch was, was wir bundesweit beobachten. Aber deswegen haben wir in Dresden auch sehr, sehr volle Förderschulen, die teilweise in einem Zustand sind, der nicht tragfähig ist und nicht in Ordnung ist. Das muss man so ganz klar sagen, auch für die Anzahl an Schülerinnen, die dort unterrichtet wird.
Ja, vielleicht kommen wir auch noch auf ein, zwei Beispiele genauer zu sprechen. Astrid Lindgren ist Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, glaube ich.
Ja.
Und so, was würdest du sagen, woran liegt das hauptsächlich? Ist unsere Diagnostik besser geworden? Ist die mentale Belastung der Schülerinnen und Schüler einfach sehr viel höher? Oder was trägt da bei?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch schon vielen Menschen gestellt habe, die sich damit intensiv beschäftigen, teilweise auch in der Forschung oder eben auch in den Ministerien oder auch tatsächlich Schulleitungen von Förderschulen. Und keiner konnte mir diese Frage so richtig gut beantworten. Genau, deswegen würde ich mich hier tatsächlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die Diagnostikverfahren sind meines Wissens nach tatsächlich sehr gut. Ich hatte da auch manchmal so den Verdacht, sind die vielleicht auch unfair und schicken zu viele Kinder in die Förderschule, weil die Regelschulen vielleicht überfordert sind. Alle meine Gespräche haben ergeben, nein. Also diese Diagnostikverfahren sind so hochwissenschaftlich, dass es wirklich vermessen wäre, denen jetzt zu unterstellen, dass sie flächendeckend unfair sind. Natürlich gibt es immer vielleicht mal Einzelfälle. Das heißt, das ist wirklich eine Frage, wieso steigen diese Zahlen so sehr? Die müsste man nochmal der Wissenschaft expliziter stellen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja dann auch trotzdem ein Wahlrecht sozusagen auch mit der Eltern. Alle Regelschulen müssen so inklusiv sein, dass wenn ich sage, hier, diese Oberschule ist mein Wunsch, dann muss die Oberschule klarkommen, auch mit dem Kind, das eben besondere Bedürfnisse hat. Dann muss die Schule so hergerichtet werden. Und das heißt, wir haben auch nach wie vor sozusagen eine hohe Nachfrage nach, ich sag mal, dem Sonderschulweg, Förderschule, der ja eigentlich gerade bei Behindertenverbänden, so wie ich das wahrnehme, nicht so beliebt ist.
Auf jeden Fall. Und es ist sogar so, dass es eine UN-Konvention gibt, die sagt, dass keine neuen Förderschulen mehr gebaut werden sollen. Das heißt, der Ausbau von Förderschulen soll möglichst verhindert werden, weil das Ziel weltweit sein soll, inklusiv zu beschulen. Dresden hat diese UN-Konvention natürlich auch, ja, sich mit auf die Fahnen geschrieben, hat auch einen Aktionsplan dazu, aber die Umsetzung ist tatsächlich extrem schwierig. Es ist genauso, wie du sagst, Eltern haben auch laut dieser UN-Konvention ein Recht, können sich entscheiden, schon auch in der Grundschule und dann natürlich auch, was die weiterführenden Schulen angeht, auf welche Schule schicke ich mein Kind. Und ich finde, es sollte wirklich für uns ein Alarmsignal sein, dass so, so viele Eltern sagen, ich glaube, mein Kind ist an der Förderschule besser aufgehoben. Und das ist leider ganz oft die Realität, dass unsere Regelschulen nicht in der Lage sind, wirklich inklusiv zu beschulen. Und das ist ganz komplex. Da kann man jetzt nicht sagen, das liegt nur an der einen Sache. Es liegt wirklich an der vollen Bandbreite an Themen. Das heißt, es fängt an mit den Gebäuden, dass teilweise die Gebäude nicht barrierefrei gebaut sind oder auch dort keine extra Räume sind, wo man zum Beispiel nochmal Kinder wickeln könnte oder besonders pflegen könnte. Es geht aber auch weiter mit Personal, weil Förderschwerpunkte bedarfen immer einem gesonderten Personal. Und ja, das Land muss es dann zur Verfügung stellen, auch an Regelschulen. Aber die Menge des Personals ist einfach ganz oft nicht ausreichend. Also an Förderschulen, da hat man wirklich dieses multiprofessionelle Team und hat Physiotherapeuten vor Ort, ganztägig, Ergotherapeuten, Logopäden und, je nach Förderschwerpunkt natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Und an der Regelschule ist es dann vielleicht so, dass es einen Schulbegleiter gibt, das heißt eine Person, die ganztägig einfach neben dem Kind sitzt und das Kind durch den Schulalltag begleitet. Das ist aber immer ein Sonderstatus, auch für das Kind. Also auch das Kind merkt den ganzen Tag, ich bin irgendwie anders als die anderen, weil ich eben so anders auch behandelt werde, weil es kein inklusives System ist an den Schulen. Und das ist so ein Abriss der Gründe, warum Eltern sich auch für Förderschulen entscheiden. Und das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Und ich finde, da muss wirklich unser Ziel sein als Kommune und dann auch natürlich auch als Land, zu sagen, wir müssen unsere Schulen so gestalten, dass dort jeder gut zur Schule gehen kann und sich nicht ausgegrenzt fühlt und auch die bestmöglichsten Förderbedingungen bekommt und nicht einfach nur mitläuft. Weil das ist das, was leider dann manchmal passiert, wenn Schülerinnen mit Förderbedarf an die Regelschule kommen, dass sie zwar da sind, aber ebenso mitlaufen. Und das ist natürlich keine Bildung.
Dass die sozusagen zwar sozial vielleicht gut integriert sind, auch in die Klassen, wenn das gut läuft, aber dass sozusagen ihr Bildungserfolg eben nicht so läuft, wie es eben sein sollte. Ja.
Ja.
Okay, spannend. Spannender Exkurs. Ich würde vorschlagen, wir drehen wieder so ein bisschen ein. Haben jetzt ganz viel über demografische Entwicklung gesprochen und Inklusion super wichtig. Jetzt kommen wir wieder zu den stumpfen Gebäuden und dem Geld, was das kostet. Vielleicht, also ist jetzt ein harter Bruch, aber vielleicht.
Am Ende ist das Geld was alles entscheidet.
Genau. Vielleicht ordnest du das nochmal ein für die Stadt Dresden. Wie viel Geld gibt denn Dresden für Schulen aus und was wird damit gemacht?
Also
grob natürlich jetzt nicht auf den Cent, ne? Also.
Ja, ich kann mal sagen, was Dresden immer ausgegeben hat, weil man muss da leider gerade in der Vergangenheit sprechen. Und das waren immer jedes Jahr so 100 Millionen, so grob. Manchmal auch ein bisschen mehr für Schulbauten. Und das klingt jetzt wahnsinnig viel und es ist auch viel, aber ein Schulgebäude kostet ungefähr 70 Millionen. Also diese neuen Schulen, die wir bauen, als Kommune. Das ist immer eine spannende Frage. Ginge es auch kosteneffektiver? Das zeigen zum Beispiel auch Schulbauten von freien Trägern, die das teilweise günstiger hinbekommen. Aber bei uns kosten die immer so 70 Millionen. Und jetzt habe ich gesagt, wir haben 148 Schulen in Dresden. Und mit 70 Millionen Schulkosten, wenn wir da sagen, selbst eine Schule pro Jahr, ist eigentlich viel zu wenig. Das war aber trotzdem das, was immer gemacht wurde und was okay war. Und dieses Jahr und auch schon, also 2025 und auch 2026 waren tatsächlich 0 Euro eingeplant für Schulbauten. Das heißt, okay, wir haben gerade kein Geld für Schulneubauten. Hinzu kommt, dass wir auch als Kommune zwar immer mitfinanzieren konnten, die Schulbauten, aber angewiesen waren auf Fördermittel. Das ist auch vollkommen klar. Ich kann es mal am Beispiel machen des Bertolt-Brecht-Gymnasiums. Das ist gerade ein Neubau, der noch aussteht. Der kostet 70 Millionen und 37 Millionen davon wollten wir über das Stadtbudget, das heißt Fördermittel vom Land, beantragen. Und dann hat aber auch das Land im Sommer gesagt mit ihrem Haushalt, sie setzen 0 Euro Schulbauförderung für die Städte in ihren Haushalt. Das heißt, auch vom Land bekommen wir gerade gar nichts. Wir haben aktuell so ein bisschen Hoffnung noch auf das Sondervermögen vom Bund. Ist aber gerade noch vollkommen unklar, wie viel wir dort tatsächlich für den Schulbau bekommen werden. Wir sind also wirklich ein bisschen pleite und stehen dort vor großen Herausforderungen. Der Bildungsbürgermeister hatte neulich mal ausgerechnet, also sie bräuchten eigentlich 250 Millionen pro Jahr für Neubauten und auch für Sanierungen, weil das ist so das ganz große Problem. Wir, also für Sanierungen und Instandhaltungen haben wir 3 Millionen eingeplant dieses Jahr und auch schon im Jahr 2025. Das ist aber wenig für 148 Schulen.
Das wollte ich gerade fragen, sind in diesen 100 Millionen theoretisch der Bestand, also der Erhalt mit drin oder ist das wirklich alles, was man eigentlich nur neu bräuchte?
Das ist tatsächlich für Neubauten, aber auch mal so für eine Turnhalle.
Ja,
also
ja,
schon
ja.
Für nö, größere
klar, alles
Neubauten.
Ist neu. Okay.
Alles, was neu ist, genau. Und dann, Und weil du auch das Thema Digitalisierung angesprochen hast, digitale Schulgebäude haben natürlich auch einen hohen Instandhaltungsaufwand. Und deswegen haben wir wirklich viele Schulen, bei denen einfach dann Dinge gerade auch nicht funktionieren oder kaputt sind. Und wir können das nur bedingt reparieren. Da wird dann wirklich ganz hart abgeschichtet, was ist dringend, was geht vielleicht auch noch irgendwie aufzuschieben. Und jetzt wissen wir alle, das ist im Privaten auch nicht anders, wenn man dann Dinge immer weiter aufschiebt, gerade was so irgendwie vielleicht ein Wasserschaden ist, solche Dinge, die man eben mal hat an der Schule, das wird immer schlimmer und entsprechend auch immer teurer.
Ja, da kenne ich auch so ein paar Erzählungen. Also ich bin ja hier im Dresdner Norden in Weixdorf. Und da sagt die Schulleitung auch immer ganz klar, also wenn sie halt einen Antrag stellt auf Instandhaltungsmaßnahmen oder so, die Warteschlange ist ziemlich lang und sie sind heilfroh, wenn, ich sag mal, der Hausmeister auch, ich sag mal, fast schon im Grenzbereich zu dessen, was er eigentlich darf und was seine Aufgabe ist, in den Baumarkt fahren kann und irgendetwas selbst repariert bekommt, weil es einfach schneller geht und vielleicht sogar am Ende die Stadt natürlich auch erstmal weniger kostet. Und reparieren ist ja gut, aber es zeigt halt, oha, wir haben hier echt ein Problem.
Also, vielleicht um das zusammenzufassen, ich probiere es mal, oder du, oder eigentlich müsstest du. Ich stelle die Frage und du versuchst es
Nochmal,
zusammenzufassen.
ja.
Kann man davon sprechen, haben wir A, einen Stau jetzt dadurch systematisch im Bau schon oder geht das gerade noch? Und vor allem raushöre ich auf jeden Fall, es ist schon ein Sanierungs- und Instandhaltungsstau, der jetzt noch gar nicht in diesen 100 Millionen oder wie viel auch immer Neubau drin ist, sondern abseits, also wenn ich da höre 3 Millionen und mal auf die, wie viel, 150, reichlich 150 Gebäude plus Nebengebäude rechne, dann ist das ja im Prinzip ein Witz, sage ich mal, so vom Verhältnis her. Also ich weiß jetzt nicht, welche Sanierungs- bzw. Instandhaltungssätze man eigentlich kostenseitig ansetzen müsste, aber das ist ja dann ein Bruchteil eines Prozents oder so, die 3 Millionen vom Wert der ganzen Gebäudemasse. Mal so grob, so stelle ich also meine laienhafte Vorstellung jetzt hier, ne? Also wir haben ganz viel Gebäudesubstanz, ganz viel Wert dahinter und setzen nur ganz, ganz wenig an, um ihn zu erhalten.
Ja, also alles richtig, was du gesagt hast. Ich bin nur persönlich inzwischen nicht mehr Fan von dem Wort Stau, weil ich finde, Stau suggeriert immer, naja, das löst sich dann auch wieder auf und dann fährt wieder alles flüssig. Und ich glaube, das wird nicht so schnell passieren, zumindest nicht, wenn wir einfach nur wie im Stau wartend dastehen und hoffen, dass dann da vorne sich irgendwie das wieder löst und dann geht's wieder. Wir haben also deswegen, ich finde, wir sind nicht mehr in einem Stau, wir sind schon wirklich teilweise jetzt kurz vor einem Kipppunkt auch, an dem wir ganz genau schauen müssen, welche Priorität haben denn auch Kinder und Jugendliche in unseren Haushalten, in unseren Prioritätensetzungen. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Schulen sind Gebäude, in denen Kinder und Jugendlichen Großteil ihrer Woche verbringen. Gerade auch jetzt mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag, aber insgesamt mit Schule, die sich immer mehr ganztägig gestaltet, sind das extrem zentrale Gebäude und wir verwahrlosen diese Gebäude teilweise, dass es dort wirklich nicht schön ist, sich aufzuhalten, dass man sich nicht wohlfühlt, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die sagen, ich möchte dort nicht auf Toilette gehen, weil die Toiletten so heruntergekommen sind und ich mich dort in keinster Weise wohlfühle. Und das sind wirklich Alarmsignale, die uns zu denken geben sollten und die uns, glaube ich, auch dazu zwingen, mal über neue Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken.
Und das gefährdet natürlich dann auch Bildungserfolg, weil wer sich sozusagen, ich sag mal, vor seiner Schule ekelt, sich nicht wohlfühlt in der Schule, der ist dann natürlich auch nicht in der besten Aufnahmefähigkeit, um sozusagen irgendwie aktiv zu lernen. Also das ist tatsächlich holla holla, was du erzählst.
Und nochmal meine Nachfrage. Also da reden wir vor allem über Erhalt. Also da sind noch nicht, wie könnte das neu, schön, zukunftsfähig aussehen, sondern nur, wie ist das, was wir da haben, irgendwie nutzungsfähig?
Nutzungsfähig, genau. Es geht wirklich um Erhalt. Sicherlich gibt es viele Ideen, auch zum Beispiel Schulhöfe umzugestalten, ne? Und das ist ein zentrales Thema, auch mit den Sommern, die immer heißer werden. Wie können wir Schulhöfe so gestalten, dass sie gut verschattet sind? Verschattung, aber auch zum Beispiel ein klassisches Instandhaltung/kleineres Sanierungsthema an den Schulen. Wir haben wirklich Schulen, dort wird es im Sommer unerträglich heiß, schon morgens um 8, weil die Gebäudestruktur einfach in so einem miserablen Zustand ist. Und das ist nicht tragfähig. Also dort kann kein Unterricht passieren, dort kann sich niemand mehr auf Matheunterricht konzentrieren, wenn es morgens irgendwie schon über 30 Grad hat in dem Klassenraum. Das sind diese ganzen Themen, wie Norbert sagt, dort brauchen wir dann auch nicht mehr über gute Inhalte im Unterricht zu sprechen, wenn die Gebäude in einem Zustand sind, dass dort faktisch kaum noch Unterricht möglich ist.
Haben wir jetzt sozusagen ja schon eine echt lange Liste an Schulen, die zu sanieren sind. Vielleicht kannst du auch gerne nochmal zwei, drei so Beispiele nennen, die einfach hervorstechen, wo du sagst, da muss jetzt wirklich was passieren in den nächsten Jahren. Und zwar ganz dringend, aber vor allem auch die Frage, wie geht denn da die Stadt jetzt vor? Also gibt es da sozusagen einen guten Kriterienkatalog, aus dem rauskommt und der auch adäquat abbildet, ja, okay, da müssen wir jetzt anfangen und die wenigen Mittel als erstes dorthin machen? Oder geht das, ich sage mal, vergleichsweise ungerecht zu? Also es gab ja auch Jahre, wo es immer so Vorhaltungen gibt, naja, wenn du eine schöne Schule willst, dein Kind, na, dann musst du dein Kind an ein Gymnasium geben und sowas. Also wie wählt die Stadt so aus, welche Schule oder welches Objekt jetzt saniert wird?
Ja, du hast total recht. Das war die letzten Jahre immer so. Und deswegen sind die Gymnasien jetzt auch alle saniert. Also wir haben kaum Gymnasien in der Stadt, die wirklich in einem schlechten Zustand sind. Wir sehen dort natürlich auch Unterschiede, aber prinzipiell sind die Gymnasien in einem sehr guten Zustand. Das heißt, dort sind wir jetzt durch. Da fällt es also allen leicht, selbst den Kritikern, zu sagen, na gut, dann gucken wir doch jetzt mal auf die anderen Schularten. Und wir sehen dort wirklich krasse Unterschiede eben zwischen den Gymnasien und dann zwischen den Oberschulen und auch zu den Förderschulen. Es gibt eine Prioritätenliste von der Stadt. Die machen sich tatsächlich dort sehr viele Gedanken, auch mit einem Kriterienkatalog, wo sie sich ganz genau die Gebäude angeguckt haben. Auch punkto Brandschutz, punkto Hitzeschutz und. Dann stadtteilbezogen, Schülerzahlentwicklung. Die Listen gibt's. Es braucht dann eben wirklich das Geld. Es gibt gerade aus meiner Sicht und auch aus Sicht jetzt vieler Menschen im Stadtrat, glaube ich, vor allem zwei Prioritäten. Das ist einmal die Förderschule Marie auf der Marienberger Straße, die wirklich in einem Zustand ist. Man sieht das Gebäude von außen und denkt, das ist so ein verlassenes Gebäude, so ein kleiner Lost Place in Dresden und ist total erstaunt, dass dort noch Unterricht stattfindet. Ich war es auch, als ich das Gebäude besichtigt habe. Dort ist es wirklich so, es regnet durch die Fenster, man hat mehrere Wasserschäden, die Elektronik funktioniert nur sehr bedingt. Also so zum Beispiel auch, dass dort nicht in einem Kochunterricht auf zwei Herdplatten gleichzeitig gekocht werden kann, sonst fliegt der Strom raus und. Also das ist wirklich ein Zustand, der ist nicht haltbar. Und dann, was auch ja so mein Schwerpunktthema ist, ist die 101. Oberschule, die gerade an der Pfotenhauer Straße ist, zusammen auch mit dem Gymnasium Johannstadt. Und auch dort ist eine Situation, die untragbar ist, weil sich zwei Schulen das Gebäude teilen, in Doppelnutzung sind, viel zu wenig Platz ist für die beiden Schulen. Das deswegen die Situation, was kann ein guter Standort sein für die 101. Oberschule? Wir haben die Kockerwiese dort im Blick. Die Bebauungspläne stehen, das Gebäude ist schon designt, der Architektenwettbewerb hat stattgefunden, wir brauchen das Geld. Das wissen, glaube ich, alle Bildungspolitikerinnen gerade in Dresden, dass die 101. Oberschule Priorität haben muss, weil es auch vor allem die einzige Oberschule in der Altstadt ist. Auch das ist für mich ein wichtiges Anliegen, auch zukünftig zu sagen, selbst wenn wir weniger Kinder haben, wir brauchen in jedem Stadtteil eine Oberschule, weil Oberschulen einfach ganz zentral sind, auch mit Blick auf den Ausbildungsmarkt und dann auch übrigens mit Blick auf den Dresdner Norden, wo wir sehr viele fitte Azubis brauchen. Und die 101. Oberschule ist eine absolut vorbildliche Schule, was das Thema berufliche Orientierung angeht, praxisnahen Unterricht. Und wir brauchen dafür einfach auch einen guten, modernen Standort. Und der ist gerade nicht da an der Pfotenhauer Straße.
Du hast jetzt schon angeteasert, wir haben jetzt keinen modernen Standort für diese Schule, aber schon einen geplant und designt. Und vielleicht nähern wir uns jetzt nochmal der Frage, wie sieht denn eigentlich in Zukunft ein gutes Schulgebäude aus? Was gehört denn da dazu? Was unterscheidet es vielleicht auch von, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat?
Ja, ein gutes Schulgebäude ist für mich ein Gebäude, in das man gerne geht und auch gerne bleibt. Das ist vielleicht so erstmal vorneweg. Das heißt, es ist auch ein Gebäude, was ganz vielfältig ist. Wir sehen ja in aktuellen Schulgebäuden oft sehr monotone Gebäude. Das heißt, erstmal sieht jedes Gebäude gleich aus und dann sehen vor allem aber auch sehr viele Räume in dem Gebäude gleich aus. Und modernes Schulgebäude, auch in puncto inklusivem Unterricht und vielfältigem Unterricht, braucht eben auch verschiedenste Lernbereich. Das heißt, es braucht zum Beispiel einen offenen Bereich, in dem es Sitzecken gibt, in denen man auch sich auf eine verschiedene Art und Weise zusammensetzen kann, um mal alleine was zu lernen, um aber auch mal in der Gruppe eine Gruppenarbeit machen zu können. Vielleicht noch mit einem Bildschirm, wenn man mal was am PC macht, dann aber auch wieder eher so eine Leseecke. Dann braucht es natürlich Klassenzimmer, aber Klassenzimmer, die auch offener gestaltet sind. Das heißt, vielleicht, also quadratische Räume, ganz praktisch gesprochen, bieten sich dafür immer an, weil man dort mehr gestalten kann. Man kann einen Sitzkreis gut machen, man kann aber natürlich auch verschiedene Gruppentische machen. Und es braucht aber auch vor allem große Flächen innerhalb des Gebäudes. Also das heißt, vielleicht, wo noch eine Treppe ist am Eingang, wo man sich gut auch mal als Schulgemeinschaft versammeln kann, weil auch das ist was, was vielen jetzigen Schulgebäuden fehlt, dass die zum Beispiel mal eine Zeugnisverleihung auch schön machen können oder einen Auftritt von einer Schülerband. Das sind ja all die Dinge, die auch Schulleben ausmachen. Das passiert dann teilweise in der Turnhalle. Jetzt sind aber Turnhallen auch nicht richtig gut dafür geeignet. Das heißt, so eine schöne Aula und gerade mit solchen Treppen, wo man also automatisch so eine Tribüne hat, das ist, glaube ich, total wichtig. Und was aber auch wichtig ist in modernen Schulgebäuden, sind Orte, an denen Lehrkräfte sich wohlfühlen. Darüber haben wir jetzt relativ wenig gesprochen. Aber aktuell bieten unsere Gebäude auch für Lehrkräfte oft keine guten Arbeitsmöglichkeiten. Und wir möchten ja eigentlich gerne, dass Lehrkräfte auch länger an der Schule sind, damit sie sich auch wieder im Team absprechen können, Unterricht mal gemeinsam vorbereiten können. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn es dort Arbeitsplätze gibt. Und zwar nicht nur ein total überfülltes Lehrerzimmer, wo jeder so einen kleinen Tisch hat und das total laut ist, sondern, und das machen wir auch jetzt in modernen Schulgebäuden, dass es zwei, drei Lehrerzimmer gibt, dann vielleicht auch einen Raum, wo sie wirklich mal explizit Pause machen können. Auch das ist wichtig, einen Pausenraum zu haben für Lehrkräfte und natürlich dann auch Besprechungsräume, wo sie zum Beispiel mal Elterngespräche gut führen können, wo sie sich gut mit der Schulsozialarbeit zusammensetzen können und, und. Also wir brauchen wirklich so multifunktionale Gebäude.
Ja, ich mache mal eine ketzerische Frage. Ich hatte wahrgenommen, dass ihr als Fraktion und du jetzt eine Veranstaltung im Bürgerforum, glaube ich, hattet, das Ende der Kreidezeit. Und gerade mit dem Anflug von KI mag es da draußen ja Menschen geben, ja, brauchen wir denn überhaupt noch Schulgebäude? Macht das nicht alles der KI-Trainer irgendwie, keine Ahnung, wo auch immer? Also vielleicht kannst du ein bisschen uns sagen, was in der Veranstaltung besprochen wurde, aber auch, was jetzt sozusagen vielleicht das KI-Thema hat was mit Schulbau zu tun?
Ja, vielleicht um es gleich mal vorwegzunehmen, KI kann eine ganz wichtige Sache nicht, und zwar soziales Lernen gestalten. Und das ist das, was an Schulen neben all dem Unterricht wirklich das zentrale Thema ist, nämlich zu lernen, in Gruppen sich zurechtzufinden, Konflikte auch zu haben. Das ist zum Beispiel was, was man mit einer KI selten hat. Das kennen, glaube ich, viele von uns. Eine KI sagt immer, toll, danke, ich unterstütze dich gerne. Wo ein
Oh ja.
Klassenkamerad vielleicht schon längst mal gesagt hätte, ey, verpiss dich so, ja, du nervst. Und dann ist man in einem Streit und löst aber diesen Streit. Und das ist eine ganz wichtige soziale Kompetenz, die man lernt im Miteinander mit anderen Menschen. Und die lernt man nicht mit einer KI. Und deswegen, ja, wir brauchen noch Schulen und wir brauchen vor allem auch Schulgebäude, in denen genau dieses soziale Lernen entstehen kann. Weil das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, gerade auch in Zeiten von steigender KI, steigender auch Individualisierung im Privaten, brauchen wir diese Orte, an denen soziales Lernen passieren kann, in denen auch gute Gelegenheit ist, um in eine Basketball-AG zu gehen, um irgendwie noch einen Werkenkurs zu machen und, und. Also all diese Dinge, wo wir lernen, wie funktionieren wir Menschen eigentlich gemeinsam. Das kann eine KI uns nicht abnehmen.
Genau, also wirklich ein noch stärkeres Gegengewicht zum, ich sag mal, selbstständigen Lernen, zum autodidaktischen Lernen, wo vielleicht KI-Trainer und dergleichen auch ihren neuen Platz sozusagen gerade finden. Ja, sehr gut. Wie nimmst du denn da aber jetzt die Lage im Stadtrat wahr? Also ist Bildung ein Konsensthema dort oder ist Bildung auch ein Thema, wo Kulturkampf ist und ganz, ganz viele Konfliktlinien. Klimaschutzthema zum Beispiel, habe ich gehört, ist eher Kulturkampf. Wie ist das bei der Bildung?
Ich glaube, Bildung läuft tatsächlich vergleichsweise harmonisch. Das heißt nicht, dass wir uns gar nicht streiten, aber tatsächlich glaube ich, sind die Differenzen nicht so groß wie zum Beispiel beim Klima, wie zum Beispiel bei Verkehrspolitik. Das ist ja wirklich viel Schwarz- und Weiß-Denken. Ganz so krass ist es bei uns nicht. Wir streiten schon viel über diese Frage, zum Beispiel Förderschulen, ja, nein, wie gehen wir da eigentlich als Stadt voran? Und dort haben wir unterschiedliche Haltungen. Ich würde aber sagen, es gelingt uns meistens ganz gut, das einfach in einem konstruktiven Streit zu lösen. Das ist ja total sinnvoll und wichtig, auch in einem politischen Gremium sich zu streiten. Und wir finden aber oft in den großen Fragen zusammen, streiten uns, glaube ich, eher oftmals auch in den, ja, vielleicht kleineren Themen, wie jetzt zum Beispiel hat die CDU vorgeschlagen, alle Schulen zu beflaggen mit vier Fahnen. Wo ich sage, nee, also das ist definitiv keine Priorität, gerade auch in Zeiten knapper Kassen. Also über solche Dinge streiten wir uns schon. Es sind aber nicht diese extremst emotionalen Streitigkeiten, die dann erst im Stadtrat so richtig ausgetragen werden. Ein Thema, zu dem wir uns schon auch streiten, sage ich jetzt mal, und das heute auch noch gar nicht gefallen ist, ist das Thema Gemeinschaftsschulen. Das ist nämlich
Oh
eine
ja.
Schulart, bei der wir sehen, wir haben wirklich mehr Bedarf. Wir haben nur zwei Gemeinschaftsschulen in Dresden, die Unischule und den Campus Cordes. Und wir sehen an den Anmeldezahlen, dass sehr, sehr viele Eltern ihre Kinder auf eine Gemeinschaftsschule schicken möchten. Das heißt, das Thema längeres gemeinsames Lernen ist wirklich ein Elternwunsch. Es ist auch ein politischer Wunsch, aber wir sehen auch ganz unabhängig von politischen Haltungen, es ist wirklich ein Elternwunsch und wir sind dort nicht gut. Also finde ich, mit zwei Gemeinschaftsschulen für Dresden, da geht wirklich noch mehr. Und das ist auch ein Thema, in dem ich sehr klar bin und sage, es muss unser Ziel sein, die nächste Gemeinschaftsschule hier in Dresden zu eröffnen, wo zum Beispiel die CDU sagt, nö, brauchen wir doch gar nicht. Gymnasien sind wichtig und müssen genauso bleiben, wie sie sind.
Zu den Gemeinschaftsschulen, also einfach nur für die, die das da draußen noch nicht wissen, Gemeinschaftsschule bedeutet einfach der Weg Oberschule und Gymnasium, beides vereint an einer Schule, kann dann auch mit gemischten Kursen zum Teil sein, wie auch immer die Schule das ausgestaltet. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat die CDU da doch gar nicht so viel Mitspracherecht, oder? Das entscheidet das nicht die Schulkonferenz? Also müssen wir nicht eigentlich sozusagen an die Eltern herangehen und sagen, oh, ihr wollt alle, dass eure Kinder an eine Gemeinschaftsschule kommen und euer Kind ist jetzt aber an eine Oberschule, an ein Gymnasium gekommen, was ihr eigentlich nicht so dolle wolltet. Müssen wir ja nicht eigentlich den Eltern sagen, liebe Eltern, dann bringt das eurer Schulkonferenz an. Auch eure Schule kann Gemeinschaftsschule werden.
Ja, zur Ergänzung, es kann auch tatsächlich schon ab der Grundschule losgehen. Also es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Es ist vor allem Sache der Schulkonferenz. Und gleichzeitig können wir als Kommune natürlich Unterstützungsangebote bieten, weil dieser Weg jetzt zum Beispiel als Oberschule oder auch als Gymnasium ist ein bisschen leichter, aber der Weg dahin, Gemeinschaftsschule zu werden, ist aktuell ziemlich kompliziert. Den hat das Land sehr kompliziert gemacht. Und wir als Kommune können natürlich dabei unterstützen. Das heißt, wir können in der Stadt Beratungsangebote bieten, gerade auch für Schulleitungen, die diesen Prozess ja maßgeblich dann auch steuern müssen. Und das ist wirklich ein großer Schulentwicklungsprozess, wo man sich ganz, ganz viele Dinge grundlegend neu überlegen muss. Können wir als Kommune machen. Plus, wir können natürlich evaluieren, welche Gebäude eignen sich dafür. Weil eine Maßgabe vom Land ist es, dass Gemeinschaftsschulen vierzügig sein müssen. Das heißt, es muss ABCD geben als Klasse. Und das geht gar nicht an allen Gebäuden. Und das ist dann oft das Ausschlusskriterium, wieso auch zum Beispiel Oberschulen nur schwer gerade Gemeinschaftsschule werden können. Und da können wir schon als Kommune auch genau hingucken, wie gestalten wir eigentlich neue Gebäude und welche Gebäude können wir vielleicht auch ein Stück weit zusammenlegen. Wir haben ja auch Standorte, bei denen neben der Oberschule direkt eine Grundschule ist. Und das können wir uns ganz genau angucken als Kommune. Aber es stimmt, unsere Mittel sind begrenzt.
Da ist dann der Konnex zum Schulbau wieder da in dieser Frage, verstehe, ja. Hey Norbert, deine vorletzte Frage quasi, das hat mir so ein bisschen das, was ich noch im Hinterkopf hatte, viel besser formuliert, nämlich die des politischen Konsenses oder der politischen Streitlinien im Stadtrat, weil das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Resümee aus unserem Gespräch jetzt, dass ich schon glaube, dass man sich auf vieles einigen kann. Und vielleicht meine Abschlussfrage, Ich nehme mit, Geld ist zu wenig da. Also wir sagen mal, in der Utopia Geld haben wir genug. Das darfst du dir jetzt nicht wünschen. Aber was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht bei dem Thema? Wie kommt man da voran, dass es in 15 Jahren, wenn dann offensichtlich die Geburten wieder deutlich zunehmen, eine Schulinfrastruktur in der Stadt gibt, die der Zukunft auch gerecht wird, sage ich mal.
Ja, ich glaube, wir können und müssen jetzt diese sinkenden Kinderzahlen vor allem auch nutzen, um über Gebäude nochmal anders nachzudenken. Also diese sinkenden Kinderzahlen bieten ja wirklich eine große Chance, auch zu überlegen, was mache ich denn zum Beispiel mit einem Klassenzimmer, was ich jetzt nicht mehr brauche? Und es soll bitte nicht einfach leer stehen und dann guckt man mal, ob man dort irgendwelche Kisten unterstellt oder dort ab und an mal einen Schüler zum Nachschreiben hinsetzt, sondern ganz explizit zu schauen, auch als Kommune, was können wir für Geld investieren? Das ist nicht, sind keine Unsummen, mal einen Raum umzugestalten, um dort zum Beispiel einen guten Besprechungsraum für ein multiprofessionelles Team zu gestalten oder auch einen besonderen Förderraum zu gestalten mit Bewegungselementen. Auch das wissen wir, ne? Man muss sich mal bewegen. Also so zu gucken, wie können wir das wenige Geld, das wir haben, nutzen, um trotzdem gute Bedingungen zu schaffen an Schule. Und ein besonderer Schwerpunkt für mich ist auch nochmal das Thema Schulhöfe, weil auch dort kann man durch verschiedene Fördertöpfe mit vergleichsweise überschaubaren Summen schöne Schulgelände geschaffen, die auch dann dazu einladen, noch einen Ticken länger vielleicht mal zu bleiben und doch nochmal in die Fördergruppe zu gehen, die sich dann eben im grünen Klassenzimmer draußen unterm Baum zusammensetzt. Das sind, glaube ich, einfache Dinge, die auch unserer Stadt übrigens insgesamt gut tun, weil natürlich diese Betonoasen auch insgesamt durch eine, zu einer Aufhitzung der Stadt beitragen, die wir, der wir möglichst hart entgegenwirken sollten.
Ja, Katharina, das ist doch ein sehr guter Abschluss. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Alle, die zugehört haben, vielen Dank dafür. Empfehlt uns gerne weiter. Setzt einen Kommentar unter unsere Folgen und gebt uns ein paar Sterne oder was auch immer euer Podcast-Player euch so anbietet.
Ja, auch von mir vielen lieben Dank. Das sehr viel gelernt heute.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht mit euch.
Dann
Ja.
tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.